RD.
Mr. Dumont.
Maud, meine Ehefrau, und das ist Nicole, meine Geliebte.
Mr. Truckett.
Die Geliebte für die Wochentagsabende.
Mrs. Dumont, Nicole.
Hi, was machen Sie donnerstags? Ich habe die Donnerstagabende gerade frei.
Leider bin ich nur selten Herr über meine Zeit. Die Klienten haben immer den Vorrang.
Dann engagiere ich Sie, Mr. Truckett.
Langsam, liebste Maud, langsam.
Ja, ist ja.
Ich werde Napoleon darüber nachdenken lassen. Napoleon entscheidet weitgehend über meinen Zeitfonds.
Napoleon?
Mein Computer.
Ah.
Geschäftliche Entscheidungen treffe ich nie ohne ihn.
Dann spreche ich eben mit Ihrem Napoleon, obwohl ich ungern mit Computern verhandle. Sie sind einfach zu berechnen.
Maud lachte noch einmal in die Kamera. Sie wusste genau, was die Presseleute liebten. Zumal hier, in der 1112. Etage des Nebraska, einem der 6 Skyscraper von Chicago. Dann verscheuchte sie den Reporter mit einer Handbewegung, als sei er eine lästige Fliege.
Der Photonenschrei. Timothy Truckles 7. Fall. Von Gerd Prokop.
Ihr Whisky, Mr. Truckle.
Danke, Melvin.
Wie oft hatten Timothy Truckle, der berühmteste Detektiv der Staaten, und ich hier in der Stardust Bar gesessen. Ein Glas Old Finch in der Hand und zugesehen, wie die Sonne als tiefrote Scheibe in die ockerfarbenen Wolken tauchte und mit ihrem Schein die Skyscraper in blutige Nadeln verwandelte.
Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Mr. Truckle.
Manchmal erzählte mir Tiny dann von seinen Fällen, die nicht selten die Nöte der Big Bosse zu lindern hatten.
Sie gefallen mir.
Dieses Mal ging es um Oliver Dumont.
Können Sie mich morgen besuchen?
Er, wusste man sich zu erzählen, marschiere an der Spitze der kreativen Snobs.
Ich habe ein klitzekleines Problem, das ich gerne mit Ihnen erörtern möchte. Und einen vorzüglichen Black Label. Whisky?
Ja.
Weshalb ich Sie zu mir gebeten habe.
Man bedroht Ihr Leben, nicht wahr, Mr. Dumont?
Leute in meiner Position sollten immer damit rechnen.
Wenn man den Gerüchten glauben darf, häufen sich die Anschläge in letzter Zeit.
Glauben Sie Gerüchten, Mr. Truckle?
Sagen wir so, ich glaube Ihnen nicht unbesehen, aber ich verwerfe Sie auch nicht ohne weiteres, da alle Medien fest in der Hand einiger weniger Leute sind und nur publizieren, was denen genehm ist, sind Gerüchte oft eine Quelle der Wahrheit, zuweilen die einzige.
Wenn Sie davon absehen, dass Gerüchte leicht zu lancieren sind, nehmen Sie die Mordanschläge. Sie sind die Idee meines Public Relation Managers, um meinen Namen immer mal wieder ins Spiel zu bringen.
Und Ihre ganze Bewachung? Ich habe sehr wohl bemerkt, dass der größte Teil Ihrer Entourage in der Stardust Bar gestern Abend zu Ihrem Sicherheitskordon gehört.
McNamara nimmt seinen Job sehr ernst. Er war beim Militär. Und natürlich habe ich Feinde. Sie nicht?
Nicht so mächtige wie Sie, hoffe ich. Die Struktur der National bringt es doch wahrscheinlich naturgemäß mit sich, dass sie die Interessen einer ganzen Reihe von Monopolen tangieren.
Die Werke der National Investment Funds. Ein verwirrendes System von Haupt-, Neben- und Zweigwerken, Tochter- und Tochter-Tochterfirmen, Industrie- und Bankverflechtungen, Vertriebs- und Liegenschaftsgesellschaften. Mit Schwerpunkt im chemischen und biochemischen Bereich.
Mir gehört von dem ganzen Laden so gut wie nichts. Aber ich treffe die Verfügungen, was produziert wird und was nicht, in welchen Mengen, zu welchen Preisen, wofür der Gewinn genutzt wird, was investiert und nicht zuletzt, wer wo unter welchen Bedingungen arbeiten darf.
Diese Entscheidungsgewalt dürfte Ihnen eine unbeschränkte Zahl von Feinden einbringen.
Gegen die ich mich normalerweise zu wehren weiß.
Und sicher haben Sie bei Ihrem Lebensstil auch privat nicht nur Freunde. Ihre Ex-Frauen zum Beispiel.
Meine Frauen hängen geradezu an meinem Leben. Die Geliebtinnen haben feste Verträge mit vierteljährlicher Kündigung. Und die Gattinnen sind an meinem Einkommen beteiligt, auch nach der Scheidung. Aber jetzt sind 3 meiner Mitarbeiter verstorben, in kurzer Zeit. Alle aus dem Top-Management der IPPI. Der Illinois Pharma Productions Incorporated, eine Tochter der National.
Sie denken an Mord?
Dem Anschein nach sind sie an Krankheiten gestorben. Dave Banisher bekam es an der Leber, Paul Temple an der Milz und Humphrey Goodman ist an Nierenversagen eingegangen.
Wann?
Goodman? Gestern. Aber sein Tod hat mich veranlasst, Sie einzuschalten.
Ihre Führungskräfte werden sicherlich regelmäßig medizinisch untersucht.
Keine Anzeichen für irgendwelche Erkrankungen. Sie sind ganz plötzlich aufgetreten und sehr schnell verlaufen.
Das klingt nach Infektion.
Die Ärzte beteuern, dass es sich um ganz typische Krankheitsverläufe handelt. Nur ist bei keinem der 3 ein Erreger zu finden.
Was ist mit den Leichen?
Banisher und Temple wurden wegen der Ansteckungsgefahr sofort verbrannt, aber Goodmans Leiche wird so lange aufgehoben, bis die Sache geklärt ist. Dafür habe ich gesorgt.
Was sagt denn Ihr Sicherheitschef?
McNamara meint, ich sollte das FBI einschalten. Ich meine, ich sollte Sie einschalten.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, weshalb der Chef überhaupt an Mord denkt.
Truckle hatte Vance McNamara, den Sicherheitschef der National, ins Nebraska beordert. Nicht nur, um von Anfang an die Rangfolge klarzustellen und seine Bedeutung als Top-Detektiv der Upper Class zu betonen, er wollte McNamara nicht in dessen gewohnter Umgebung treffen. Wenn Timothy sich schon die Mühe machen und Zeit für einen Fall aufwenden musste, der am Ende vielleicht gar keiner war, dann wollte er wenigstens ein paar Informationen abzweigen. Und das war nach seiner Erfahrung am einfachsten, wenn man den anderen von seinem angestammten Milieu isolierte.
Dave Banisher hatte eine virulente Gelbsucht. Und Temple bekam Milzbrand. Eine seltene Krankheit, die bei Menschen so gut wie nie vorkommt. Aber im Fall von Temple wiederum nicht so verwunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint.
Warum?
Temple war Chef der Entwicklungsabteilung. Und in der wird mit allen möglichen Bakterien, Pilzen und Viren gearbeitet. Impfstoffe gegen Tierseuchen werden da entwickelt.
Ist Milzbrand nicht längst ausgerottet?
Die National treibt Vorratswirtschaft und hat ein weit gefächertes prognostisches Programm. Wir wollen auf alle Eventualitäten eingerichtet sein. Wann immer eine Seuche ausbricht, Mr. Truckle, wollen wir die entsprechenden Medikamente so weit entwickelt haben, dass wir sofort mit der Großproduktion beginnen können.
Temple kann sich also in der IPPI infiziert haben?
Ziemlich wahrscheinlich. Und da wir uns nicht in die Karten gucken lassen wollten, haben wir ihn in seinem Haus isoliert. Die Ärzte der IPPI haben ihn betreut.
McNamara hatte eine Handvoll Kristalle mitgebracht, auf denen, wie er sagte, alle Untersuchungsergebnisse zu finden wären. Sowohl die Befunde der Routineuntersuchungen als auch die Ergebnisse seiner Nachforschungen. Timothy begnügte sich vorerst mit seinen mündlichen Ausführungen.
Dr. Hankshaw, unsere Chefärztin. Also, ich kann es nicht nachweisen, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie es war, die die Gewebeproben so manipuliert hat, dass der Erreger nicht mehr zu finden ist.
Denn falls sich herausgestellt hätte, dass Paul Temple sich mit einem Erreger infiziert hatte, der aus den Laboratorien der IPPI stammt, hätte Hankshaw, die für diesen Bereich zuständig ist, mit einer hochnotpeinlichen Untersuchung zu rechnen gehabt.
Aber was ist mit Goodman?
Eindeutig eine Virusinfektion. Nur konnte das Virus auch da nicht mehr isoliert werden. Die Mediziner vermuten eine neuartige Mutation, die wieder verschwunden ist, da sie sich nicht fortpflanzen konnte.
Vielleicht hat ihn jemand heimlich als Versuchskaninchen benutzt.
Nein. Die IPPI hat genug und weitaus besser geeignete.
Jemand könnte in Versuchung geraten sein, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Jemand, der Goodman hasst oder fürchtet.
Habe ich auch schon dran gedacht, aber Goodman war ein brillanter Gelehrter und zugleich ein Trottel. Ein Muster an Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft. Der hatte keine Feinde.
Bei der IPPI vielleicht nicht, aber was ist mit der Konkurrenz? Seiner Familie? Seiner Frau? Hat sie einen Liebhaber?
Goodman lebte völlig allein, in einem Dienstapartment auf dem Werksgelände. Er war ja schon über 70 und er ging in seiner Arbeit auf. Sieht wirklich so aus, als wäre er eines natürlichen Todes gestorben.
Also keine Kette von Morden?
Nein.
Und warum haben Sie dann Dumont vorgeschlagen, das FBI einzuschalten?
Um ihn ein für alle Mal von diesen Hirngespinsten abzubringen.
Ich würde mich mal gern in der IPPI umsehen.
Da müssen Sie mit Dumont reden. Aber überlegen Sie sich einen guten Grund. Der Chef hat nicht so gern Gäste.
Ach so? Weshalb denn? Klingt doch eigentlich alles ganz vorzeigbar. Na dann.
Auf meinen Chef.
Auf Dumont.
Die Öffentlichkeit, kennt nur das Image, das er um sich herum errichtet hat. Eine schillernde, undurchdringliche Mauer.
Hinter der sein wahres Ego versteckt.
Sie haben ja keine Ahnung, wer Dumont wirklich ist. Sie kennen die Public Dope Free Schools?
Truckle nickte. Er war zwar noch nie in einer dieser streng abgeschirmten Schulen gewesen, in denen Kinder aufwachsen konnten, ohne mit all den Rauschgiften in Berührung zu kommen, die normalerweise an den Schulen gehandelt wurden, aber er hatte schon viel über sie gehört. Sie zählten zu den wenigen Glanzlichtern in der oft so finsteren Welt der amerikanischen Kinder. Wenn man einmal von den nicht weniger gut behüteten Internaten der Wohlhabenden absah.
Klar, er finanziert diese Schulen, aber er beschäftigt auch Häftlinge. Die National ist berühmt dafür.
Für Dumont ist das keine Frage der Kostenersparnis, sondern der Humanität.
Irgendwo müssen die Verurteilten ja arbeiten.
Dumont kümmert sich persönlich darum, dass die Häftlinge alle möglichen Erleichterungen bekommen. Ich glaube, er fühlt sich verantwortlich, weil sein Großvater die 14. Strafrechtsreform im Kongress einbrachte.
Die Einführung von Zwangsarbeit und Zwangstransplantation.
Mhm. Nicht gerade ein Glanzstück unserer Zivilisation.
Ja.
Wusste McNamara nicht, dass jedes der Worte, die er in diesem Raum sprach, von Staats wegen abgehört wurde? Wenn auch nur routineweise? Timothy griff nach einer Flasche Portwein und winkte McNamara, ihm ins Mausoleum zu folgen.
Müssen wir im 21. Jahrhundert die barbarischen Gesetze der Urzeit neu aufleben lassen? Denn es ist doch nichts anderes als einst das Handabhacken oder Ohren abschneiden, wenn man heute einen Menschen dazu verurteilt, eine Niere oder den Magen oder ein Bein herzugeben.
Es wird ja nicht oft vollzogen. Ich denke, es geht da eher um die abschreckende Wirkung.
Und? Schreckt es ab? Noch nie hat man Kriminalität auf die Art wirksam bekämpfen können. Man müsste die Ursachen beseitigen. Elend, Hunger, Arbeitslosigkeit.
Also, Sie sprechen recht aufrührerisch für einen Polizisten.
Nicht alle Tage, das können Sie mir glauben.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass mir mal ein Polizeichef, noch dazu ein ehemaliger Militär, sympathisch sein könnte. Sagen Sie Tiny zu mir.
Ich heiße Vance.
Prost, Vance. Wie sind Sie zu dem Job bei Dumont gekommen?
Auf einer Party. Meine Mutter gab mir zu Ehren ein Fest, als ich den 3. Grad an der Militärakademie von Princeton absolviert hatte. Sie war weitaus stolzer auf das gold-blau-silberne Band als ich.
Und Dumont war auf dem Fest?
Ja. Meine Schwester hatte gerade als Geliebte bei ihm angefangen. Dumont nahm mich beiseite. Er habe noch nie einen Offizier getroffen, der es verstünde, sein Haar so auf die Uniform abzustimmen wie ich.
Verstehe. Ein Soldat mit Geschmack.
Versuchen Sie, die Monts Fatzkenmauer zu durchbrechen, Tiny. Und Sie werden einen der interessantesten Charaktere der Staaten entdecken.
Mr. Truckle, kommen Sie.
Gehen wir in mein Allerheiligstes.
Nach seinem Gespräch mit McNamara hatte sich Timothy erneut bei Dumont angemeldet. Er führte ihn in einen kleinen Raum, frei von allen modischen Mätzchen. Die Wände weiß gestrichen, die Fenster gingen auf einen kleinen, verwilderten Garten. Nur zwei Bilder schmückten das Zimmer. Regenlandschaften von Turner.
Whisky?
Gerne.
So, jetzt sehen Sie mich, wie ich wirklich bin. Aber soll ich das allen zeigen?
Warum nicht?
Dann würde sogar noch mein wahres Selbst zur Mode herabgewürdigt. Einmal habe ich leichtsinnigerweise im Hilton Erbsensuppe mit Würstchen bestellt. Ein oder zwei Wochen später aß alle Welt Erbsensuppe. Ich kann sie nicht mehr riechen.
Was halten Sie von Boston Baked Beans? Eine fast vergessene altamerikanische Pharmakost.
Na, fantastisch. Würden Sie das Rezept verraten? Damit mein Küchenchef es uns zubereiten kann.
Nein, nein. Ich würde es lieber selbst kochen. Aber nicht gleich. Die Bohnen müssen über Nacht eingeweicht werden. Vielleicht darf ich Sie dazu zu mir ins Nebraska einladen. Ich würde Ihnen gern die Baked Beans kredenzen, aber ich hasse es, in fremden Küchen zu kochen.
Oh, schade. Gerade heute wäre mir nach einem handfesten Essen.
Na, wenn das so ist, dann lassen Sie die Küche räumen und ich koche uns einen Topf südschwedischer Suppenkartoffeln.
Hervorragend.
Dumont war begeistert. Und er begann sogar Kartoffeln zu schälen, während Timothy einen Berg Zwiebeln vorbereitete, die er dann mit den zu Scheiben geschnittenen Kartoffeln in Salzwasser aufsetzte.
Das ist alles?
Timothy gab noch ein wenig frisch gemahlenen Pfeffer hinzu und ganz am Schluss ein Stück Butter. Für den, der es mag, ein Stück Leberwurst. In der Röhre erwärmte grobe Leberwurst, setzte er hinzu. Fertig.
Haben Sie etwas entdecken können, Mr. Truckle?
Um ehrlich zu sein, nein. Und vorgestern hätte ich noch gewettet, dass das die Antwort ist, die Sie von mir hören wollen. Aber ja, inzwischen weiß ich von McNamara, wie sehr sie das Schicksal ihrer Mitarbeiter mit Sorge erfüllt.
Vor allem möchte ich, dass nicht noch mehr derartige Todesfälle geschehen. Waren es Verbrechen, Mr. Truckle?
Schwer zu sagen.
Weshalb?
Es geht hier nicht um gewöhnliche Verbrechen. Wo zum Beispiel ist der Tatort? Was ist die Tatzeit? Wo soll ich Spuren suchen? Ein Täter? Ein Motiv? Wenn ich den kleinsten gemeinsamen Nenner der drei Fälle nehme, stoße ich auf die IPPI. Apropos, gäbe es denn Schwierigkeiten, wenn ich Ihrer Firma einmal einen Besuch abstatten wollte?
Nicht, wenn ich es anordne. McNamara wird Ihnen alles zeigen. Darf ich Sie zum Nachtisch zu einer kleinen Erfrischung einladen?
Dumont führte Timothy in ein traumhaft hergerichtetes Spa. Sphärische Klänge mischten sich mit dem brodelnden Wasser, das in verschiedenen Temperaturen die Becken füllte. Im Nu stand er nackt vor Timothy, nackt bis auf ein halbes Dutzend Schönheitspflästerchen in seinen Familienfarben und eine Halskette, an der ein herzförmig in Gold gefasster Quarzkristall hing, der in schneller Folge seine Tönung wechselte und in allen Schattierungen glühte.
Interessiert Sie mein Purple Heart?
Ach, ein schönes Stück. Ich hätte gewettet, Sie tragen nur klassischen Schmuck, aber das hier erinnert an die verwundeten Abzeichen der US Army.
Ich gebe zu, die Form ist dem Purple Heart nachgeahmt. Allerdings geht es hier um den Inhalt. Einen Schrittmacher.
Das hätte ich nicht vermutet.
Keinen Herzschrittmacher, Mr. Truckle. Ein Schrittmacher der Laune. Ein Nebenprodukt unseres Unternehmens. Es beeinflusst die innere Uhr.
Ach.
Man merkt zwar nur, dass Atemfrequenz und Herzschlag sich ändern, aber in Wirklichkeit wird der gesamte Ablauf der Körperfunktionen beschleunigt oder verlangsamt.
Moment, der organische Grundrhythmus lässt sich verändern?
Man kann sich auf Hochtouren bringen oder in Lethargie versetzen. Ganz wie und wie lange man will. Wirksamer als jedes Rauschgift und absolut ungefährlich.
Also auch ein ideales Mittel, die Rauschgiftsucht zu bekämpfen.
Allerdings zu teuer. Gerade für die, die als Erste zu den Drogen greifen. Ich werde geradezu bedrängt, das nette Teil in Serie zu produzieren, aber ich kann mich einfach nicht dazu entschließen. Ich verabscheue den Gedanken, alle Welt damit herumlaufen zu sehen.
Ja, Mr. Truckle. Tiny. Herzlich willkommen. Was wollen Sie denn anschauen? Was interessiert Sie denn am meisten?
Ich habe ja gar keine Ahnung, was es bei Ihnen zu sehen gibt. Also das Beste wird sein, Sie führen mich nach Ihrem Gutdünken, Vance.
Schön. Dann vielleicht zuerst unsere Gewächshäuser?
Die lagen im Keller. 4 ausgedehnte Geschosse, die sich aber alle glichen, wie McNamara nicht müde wurde zu betonen, sodass es genüge, sich eine der Hallen anzusehen. Ansehen hieß, durch eine dicke gläserne Scheibe zu gucken. Timothy erkannte Schlafmohn, aber auch Tollkirsche und Stechapfel. Und seltsam große, unförmige Kartoffeln.
Alles Pflanzen für die Produktion von Grundstoffen, die man nicht synthetisch herstellen kann oder nur zu wesentlich höheren Kosten.
Aha.
Vor allem Alkaloide.
Überall sah man Menschen ihren Tätigkeiten nachgehen. Gießen, jäten, ernten. Eingekleidet nach den strengen staatlichen Vorgaben. Orange für Zwangsarbeiten aller Art, grün für Versuchspersonen für chemische und pharmazeutische Produkte, rot für Zwangsarbeit in gefährlichen Unternehmen. Bewacht von der Werkspolizei der National, ebenfalls unschwer an ihren typischen Uniformen zu erkennen.
Wie lange müssen die Leute denn arbeiten?
2x6 Stunden mit 4 Stunden Pause. Dann 8 Stunden Schlaf.
Das würden wir beide nicht lange aushalten, oder, Vance?
Die Häftlinge werden, bevor man sie hier unten einsetzt, bepflanzt, wie die Fachleute es nennen. Sie bekommen Kapseln mit Hormonen, Neuroleptika und so weiter implantiert, die mit einem Mini-Empfänger ausgerüstet sind, über den man die Ausschüttung in den Blutkreislauf steuern und so Ermüdungsphasen begegnen kann.
Ferngesteuerte Menschen?
Häftlinge. Straffällig gewordene Mitglieder unserer Gesellschaft. In ihrer freien Zeit können sie hier Sport treiben, so viel und was sie wollen. Sie können ihren Hobbys nachgehen, auch experimentieren und forschen, wenn sie Wissenschaftler sind. Und sie werden hervorragend verköstigt.
Oh.
Also kurzum, manch freilebendes Mitglied unserer Gesellschaft wäre neidisch, wenn es erführe, unter welch luxuriösen Umständen Kriminelle hier ihr Dasein fristen.
Mhm. Also wenn man von dem Risiko absieht, dass eine der Drogen, die sie testen müssen, ihnen die Gesundheit ruiniert oder sie gar umbringt.
Daran hätten Sie früher denken sollen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen noch unsere Forschungsabteilung.
An Baseball- und Golfplätzen vorbei ging es zu einem flachen Gebäude, in dem sich die Labore befanden. Eines neben dem anderen.
Unsere Biologen, Tiny. Ich glaube, es sind ein paar erstklassige Leute dabei.
Ohne zu wissen, wonach er eigentlich Ausschau hielt, schlenderte Timothy mit McNamara durch die Reihen mit den Arbeitstischen. Am Fenster saß ein Häftling in orangener Kleidung und hantierte mit Mikroinserts an einer Mikrowerkbank. Als Timothy näher trat, blickte er auf. Das Gesicht kam Timothy bekannt vor.
Wir kennen uns nicht, ja? Ich komme im Moment nur nicht auf Ihren Namen.
Häftling 87 Orange 3175, Sir. Darf ich weitermachen?
Vielleicht verwechseln Sie ihn mit jemandem.
Pendergast? Professor Pendergast, der Physiker?
Häftling 87 Orange 3175, Sir.
Ist schon gut, danke. Tiny, hier arbeiten unsere Biologen. Was sollte ein Physiker dazwischen zu schaffen haben?
Timothy nickte. McNamara hatte vermutlich recht. Und bemerkte erst jetzt, dass der Häftling ein Purple Heart in seine Mikrowerkbank eingespannt hatte.
Wollen Sie sich auch noch unser Physikdepartement ansehen, Tiny?
Ja, warum nicht?
Nachdem sich Timothy noch die Arbeitszimmer der drei Verstorbenen hatte zeigen lassen, bat er auch darum, kurz deren behandelnde Ärztin sprechen zu dürfen. Er hatte Glück. Olivia Hankshaw konnte ein paar Minuten erübrigen.
Mr. McNamara hat völlig recht. Banisher, Temple, Goodman, das sind Fälle für die Medizin und nicht für Detektive, Mr. Truckle.
Also alles geklärt? Aus medizinischer Sicht?
Naja, das nun nicht gerade. Nehmen wir den Fall Goodman. Die Symptome eindeutig, der Krankheitsverlauf typisch. Beschleunigt zwar, aber das kommt ja immer mal vor. Dann das schnelle Ende. Wir haben Goodmans Niere scheibchenweise untersucht. Nicht ein Virus. Wir haben Zellen aus unterschiedlichen Befallstadien untersucht, überall das gleiche Bild. Offensichtlich sind nirgends und zu keinem Zeitpunkt Viren reproduziert worden. Mehr noch, es sieht so aus, als sei in keine Zelle jemals ein Virus eingedrungen.
Doch im Gegensatz zu Dr. Hankshaw glaubte Truckle weder an ein völlig neuartiges medizinisches Phänomen noch an ein Wunder. Seine Erfahrung besagte, dass ein scheinbar unmöglicher Fall nur deshalb unmöglich schien, weil man ihn von der falschen Seite aus betrachtete. Wie aber sah der richtige Blickwinkel aus? Ob er nun wollte oder nicht, die Angelegenheit wuchs sich zu einem Fall aus. Und er würde die Hilfe seines alten Freundes Smiley Hepburns brauchen, um Licht in das Gewirr von Seltsamkeiten zu bringen. Am besten bei Bratkartoffeln und Spiegelei.
Man hat ja einiges munkeln, wenn es um die IPPI geht. Zweifelhafte Forschung, klar. Test- und Musterfabrikation, Großanlagen. Sie sollen auch hochinteressante Roboter dort haben. Wahre Wunderwerke.
Offensichtlich haben Sie gute Kontakte zur Justiz. Und sogar Leute, die zu Zwangstransplantationen verurteilt sind, laufen da rum. Nieren, Augen, ein Arm, alles, was du willst, Mann.
Da fließt bestimmt eine Menge fetter Bestechungsgelder.
Justitia trägt eine Binde vor den Augen. Dafür ist auf ihrer Waagschale immer viel Platz für Moneten. In der Entwicklungsabteilung arbeiten Wissenschaftler übrigens.
Straffällig gewordene Wissenschaftler? Hm,
solche und solche, glaube ich. Ich habe sie selber gesehen, dort, wo die Purple Hearts hergestellt werden.
Ach so, ich dachte, das Ding ist einmalig und nur Dumont trägt eins.
McNamara hat auch eins. Dumont ist so großzügig, sie als besondere Auszeichnung, als Hausorden zu verleihen.
Vorzüglich übrigens.
Natürlich.
Kein Schluck Wein noch dazu.
Nachdem er Smiley mit verschiedenen Aufträgen ausgestattet hatte, legte sich Timothy zuerst in die Wanne und dann ins Bett.
Ach, Mann.
Irgendwann stand er auf und holte sich einen Whisky. In seinem Hinterkopf kreiste ein Gedanke und er wollte ihn hervorlocken. Nach 4 Stunden und einer halben Flasche Johnny Walker war es soweit. Er setzte sich zu Napoleon.
So, mein Festplättchen.
Guten Morgen, Sir.
Dann wollen wir mal.
Sir?
Ich will Oliver Dumont ungern enttäuschen, aber ich habe nicht mehr als eine Ahnung. Also wirst du mir auf die Sprünge helfen.
Was darf ich für Sie tun?
Wir müssen meine gesamte Kartei durchsehen.
Die gesamte, Sir?
Die gesamte, Sir.
Mit Vergnügen, Sir.
Seit Jahren trug Timothy Listen sämtlicher Arten von Verbrechen zusammen, führte Buch darüber, wie irgendwann, irgendwo auf dieser Erde irgendjemand eines ausgeführt oder es zumindest versucht hatte. Es wurde eine lange Nacht. Schließlich rief er bei Dumont an.
Fragen Sie mich bitte nicht, warum.
Warum?
Ich möchte Sie bitten, Ihr Purpleheart vorläufig nicht zu tragen und mit niemandem darüber zu sprechen.
Klingt mysteriös, Mr. Truckle. Aber gut.
Gut. Und bringen Sie es bitte morgen Abend mit, zum Essen.
Ach, noch was. Ich habe meiner Tante von Ihnen erzählt. Sie lässt mir keine Ruhe. Kurz und gut, darf ich Sie mitbringen?
Timothy hatte genügend Bohnen eingeweicht. Sie würden auch für 3 Personen reichen. Er setzte sie um 6:30 mit frischem Wasser auf. Nach einer Dreiviertelstunde nahm er sie vom Herd und machte sich an die Soße.
Bohnenbrühe, Ketchup.
Bohnenbrühe, Ketchup,
englischer Senf,
Weinessig, süßer Paprika, eine geriebene Zwiebel, Cayennepfeffer und Salz.
Salz.
Dann legte er eine feuerfeste Form mit Schinkenspeck aus, tat die Bohnen hinein, goss die Soße darüber, verschloss die Form und stellte sie in die Backröhre. Gerade rechtzeitig, bevor Dumont eintraf. Er führte ihn direkt an den mit echten Gläsern und altem Porzellan gedeckten Tisch.
Wie fühlen Sie sich, Mr. Dumont? Ich hoffe, Sie leiden inzwischen nicht auch noch unter Appetitlosigkeit.
Wie kommen Sie darauf?
Ihre Sorge um den Tod Ihrer Mitarbeiter ist selbst für einen guten Konzernchef ungewöhnlich.
Warum?
Sie haben dieselben Auskünfte von den Ärzten der National bekommen wie ich. Warum haben Sie sich nicht damit zufrieden gegeben? Das ist das Erste, was mich stutzig macht.
Und das Zweite?
Ihre Schönheitspflästerchen. Ein Mann wie Sie kann unmöglich mit solchen Dingern rumlaufen, es sei denn, er hat einen zwingenden Grund dafür. Was ist der Grund?
Die Leber.
Wie lange schon?
7 Tage. Und ja, der wahre Grund, Sie zu engagieren, Mr. Truckle.
Was sagen die Ärzte zu Ihrem Fall?
Die Symptome deuten auf eine Infektion. Man hat vom ersten Tag an Leberpunktionen gemacht und das Gewebe untersucht. Der Grund für die Schönheitspflaster. Man müsste Bakterien nachweisen können, doch sie finden sich nicht. Seit gestern geht es mir übrigens besser. Das Purpleheart?
Sie haben es doch nicht vergessen, oder?
Ist es das? Das Herz? Nun reden Sie schon!
Ich habe keine Beweise. Aber Fragen, Kombinationen, Schlussfolgerungen. Sie hätten mir übrigens Umwege erspart, wenn Sie von Anfang an ehrlich zu mir gewesen wären.
3 erfolgreiche Mordanschläge, habe ich gedacht, böten genügend Material zur Untersuchung, Mr. Truckle.
Ganz im Gegenteil, Mr. Dumont. Mein einziger Ansatzpunkt waren die Gemeinsamkeiten. Wenn ich den kleinsten gemeinsamen Nenner, der im Detail so unterschiedlichen Fälle herausgefunden hätte, hätte ich vielleicht einen festen Punkt gehabt, an dem ich hätte ansetzen können.
Die Krankheitserreger sind die Mordwaffe.
Meinen Sie wirklich? Die Luft, die Sie einatmen, wird auf das Sorgsamste überwacht. Alles, was Sie zu sich nehmen, wird vorher von jemand anderem verkostet. Ist doch jemand in Ihrer Umgebung krank geworden?
Nein.
Nein, das dachte ich mir. Sie scheuten eine Untersuchung Ihrer eigenen Person. Wie und von wem also wurden die Opfer infiziert? Atemluft, Essen, Trinken, selbst die Kleidung scheidet aus. Eine direkte Injektion, ja. Aber wer hätte sie Ihnen geben sollen? Ihr Arzt oder im Schlaf eine Ihrer Frauen? Aber die hatten keinen Kontakt zu den 3 anderen Opfern.
Aber Sie haben eine Spur.
Mein Besuch bei der IPPI hat mich auf die hoffentlich richtige Fährte gesetzt.
Ich habe nie daran gezweifelt, Mr. Truckle.
McNamara schon.
Und? Was haben Sie bei der IPPI entdeckt?
Ein Purple Heart, Mr. Dumont. Haargenau so eins wie Ihres hier.
Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich Sie als eine Art Hausorden benutze.
Ja, ich weiß. Für verdiente Mitarbeiter. Banisher, Temple und Goodman. Alle drei trugen ein Purple Heart. Seit wann tragen Sie Ihres?
Seit 2 Jahren.
Ist es in letzter Zeit mal repariert oder gewartet worden?
Vorige Woche. Die Batterien.
Und seit 7 Tagen haben Sie Leberbeschwerden.
Aber wie kann dieses Ding Viren oder Bakterien übertragen?
Ja, der Witz ist, dass es bei diesen Anschlägen keine Bakterien und Viren gibt. Trotzdem sind die Purple Hearts die Mordwaffe. Schrittmacher ins Jenseits.
Und ich fühle mich tatsächlich ohne das Herz wohler. Erklären Sie es mir.
Ich kann es noch nicht einmal mir selbst ganz erklären. Ich habe da eine Theorie, aber eben nicht mehr. Ich muss Sie noch 1-2 Tage um Geduld bitten. Aber eines wüsste ich doch jetzt schon zu gern von Ihnen.
Nur zu.
Warum sind Sie noch nicht tot?
Die Frage drängte sich tatsächlich auf. Bei den anderen Opfern hatte es schließlich nur 2 oder 3 Tage gedauert. Dumont war bereits seit 7 Tagen krank.
Mein Arzt hat mich sofort in Parabiose gesteckt. Er schwört darauf. Seine Erfolge geben ihm recht. Sie wissen, was Parabiose ist.
Eine Entgiftung, indem man an den Kreislauf eines anderen Menschen angeschlossen wird?
Im Moment werde ich täglich für 10 Stunden an einen Parabionten gekoppelt, damit sich meine Leber regenerieren kann.
Aber damit riskiert Ihr Arzt den Tod des anderen. Er weiß doch gar nicht, dass es sich um keine richtige Infektion handelt.
Das sind Freiwillige, Häftlinge, die dafür Straferlass bekommen.
Verstehe.
Außerdem stehen Ihre Chancen gar nicht so schlecht. Wir nehmen jeden Tag einen anderen.
Und? Ist einer der Parabionten erkrankt?
Aha. Merkwürdigerweise nicht. Mein Arzt sagt, er verstehe es gar nicht.
Ich schon.
Oh, das wird wohl meine Tante sein.
Nein, das sind die Bohnen.
Timothy ging in die Küche, zerschnitt Speck, mischte ihn unter die Bohnen und streute gehackte Petersilie über das Ganze. In genau dem Moment meldete der Communicator Besuch. Truckle erschrak, als er auf den Monitor schaute. Vor der Tür stand der große Bruder. Timothy öffnete und legte den Finger auf die Lippen.
Ausgerechnet jetzt? Das passt mir gar nicht. Ich hab schon einen Gast.
Ich weiß. Mein Neffe Oliver.
Was? Du bist Dumonts Tante?
Ja.
Nein, du bist doch mindestens 10 Jahre jünger als er. Das geht nicht.
Ich bin eine sehr späte Nachzüglerin vom Bruder seiner Großmutter. Als ich hörte, dass ihr euch kennt und du ihn eingeladen hast, dachte ich, das sei die beste Gelegenheit, dich unauffällig zu besuchen. Soll ich wieder gehen?
Nein, nein, nein. Komm rein.
Denk dran, dass wir uns eben erst kennengelernt haben.
Timothy brachte Anne zu Dumont. Der küsste seiner Tante formvollendet die Hand und stellte sie Truckle als Anne Frobisher vor. Anne streckte Timothy ihre Hand entgegen.
Sagen Sie einfach Anne zu mir.
Gerne, Anne.
Sonst wird's zu förmlich für gebackene Bohnen.
Oh, bitteschön.
Danke. Ihr habt doch nicht etwas schon ohne mich gegessen?
Nein, nein.
Aber was gibt's denn?
Bohnen.
Oh, ja, ich weiß natürlich. Bohnen, klar. Ja.
Dumont verabschiedete sich kurz nach 9. Anne blieb, unter dem Vorwand, sich mit dem größten Detektiv des Landes einmal ausführlicher unterhalten zu wollen. Truckle zog sie ins Mausoleum.
Hängst du an deinem Neffen, Anne?
Warum fragst du? Ich kenne ihn kaum. Und er interessiert mich auch nicht besonders.
Also, was ich bei der IPPI gesehen habe, das beflügelt mich nicht, gerade einem Dumont das Leben zu retten. Obwohl ich das fürs Erste wohl geschafft habe.
Er ist eben auch ein Big Boss, Tiny. Vielleicht nicht der Schlimmste.
Na, weiß er nicht. Ohne zu zögern, fremde Leben aufs Spiel zu setzen, dazu gehört schon was.
Was ändert sich, wenn du seinen Mörder findest und auslieferst? Was passiert, wenn du es nicht tust? Vor allem, was bedeutet das für uns, für den Underground? Das ist doch die Frage.
Warum wird mir immer so eine Verantwortung aufgeheizt?
Willst du wirklich eine Antwort auf diese Frage?
Natürlich nicht.
Weißt du denn schon, wer der Mörder ist?
Ich ahne es. Aber ich muss erst noch mal mit McNamara sprechen.
Rufst du mich an? Wenn du weißt, wer es war?
Bleib doch noch.
Warum?
Weil ich gern mit dir Schneewittchen lauschen würde, Anne.
Dann machen wir das jetzt. Komm.
Schneewittchen. So hieß das filigrane Gebilde seines Freundes Danny Schopenhauer. Eine Sonic, die gonkte und wisperte, schrie, jauchzte oder weinte. Ganz so, wie der Betrachter gestimmt war, der sich vor ihr bewegte.
Dann packen Sie mal aus, Tiny. Was haben Sie entdeckt?
Kommen Sie, Fans. Wir setzen uns zu Napoleon. Ich habe uns Tee gemacht.
Es war wohl ein langer Abend gestern.
Na, eigentlich ist Ihr Chef schuld. Er war derart begeistert von dem Essen, dass er mich in den Orden der Purpurherzen aufgenommen hat.
Timothy öffnete sein Hemd und zeigte das Purple Heart.
Dumont hat mir sogar sein eigenes spendiert, weil er nicht bis heute warten wollte. Jetzt sind wir Ordensbrüder, Vance.
McNamara schien etwas in die Kehle bekommen zu haben. Er hustete, zog ein Tuch hervor und schneuzte sich umständlich.
Ich habe das Herz auch wirklich verdient, wenn auch nicht für meine Kochkünste. Ich habe das Geheimnis der Morde gelöst.
Doch, Morde.
Ja, und Sie dürften zu den ausgeklügelsten Fällen der Kriminalgeschichte gehören.
Sie scheinen sehr zufrieden mit sich.
Es kommt immer nur darauf an, die richtigen Fragen zu stellen, Vance. In unserem Falle sind wir alle von der falschen ausgegangen. Wo denn wohl die Viren bzw. Bakterien geblieben sein könnten? Nimmt man einmal an, dass es gar keine Krankheitserreger gegeben hat,
dann... Infektionen ohne Erreger. Entschuldigen Sie, Tiny, aber könnte das sein, dass Sie gestern zu viel getrunken haben?
Erinnern Sie sich, dass mir bei meinem Besuch in der IPPI ein Häftling bekannt vorkam?
Ja.
Professor Pendergast, jetzt nun mal so und so bei der IPPI und vielleicht immer noch einer der größten Kapazitäten der Staaten auf dem Gebiet der Photonik.
Müsste mir der Name dann nicht etwas sagen?
Was hat ein Mann wie Pendergast an einer Mikropowerbank zu suchen? Sollte die IPPI keine bessere Verwendung für ihn haben, als Purple Hearts zu produzieren oder zu reparieren? Und warum arbeitet er zusammen mit Biologen? Was haben Biologen und Photoniker miteinander zu tun?
Sie wollen mir doch nicht weismachen, Tiny, dass Sie Virusinfektionen ohne Viren erfinden.
Einen Moment noch, Vance. Mein kleiner Computer hier birgt in seinem Bauch unter anderem die wohl vollständigste Sammlung von Verbrechen. Als ich dort unter diesem Gesichtspunkt nachforschte, stieß ich auf eine interessante Information. Napoleon, bitte?
Danke, Sir. Die CIA, Sir, der Geheimdienst der USA, hat einmal Methoden zusammengestellt, wie man Staatsmänner beseitigen kann. Und sie im Archiv der Militärakademie in Silver Springs abgelegt. Auf dieser Liste findet sich eine Idee, die man damals nur noch nicht ausführen konnte, weil die Technik nicht weit genug entwickelt war. Der Plan sah vor, tödliche Krankheiten ohne Erreger auszulösen, mithilfe des Sibirsker Photonenscheiß.
Sie wissen, was das ist, Vance?
Ja, um Gottes Willen.
Wenn ich aushelfen darf, Sir?
Bitte.
Danke. Vor fast 100 Jahren hat man in einem Labor in Sibirien entdeckt, dass erkrankte Zellen Photonensignale aussenden, die andere Zellen derart beeinflussen, dass auch sie reagieren, als seien sie infiziert worden.
Ach was?
Durch diesen sogenannten Photonenschrei werden die Nachbarzellen in Alarm versetzt, zumeist in eine Art Panik, sodass damit der Verbreitung der Krankheit Vorschub geleistet wird.
Das lernt heute jeder Medizinstudent und vergisst es gleich wieder, denn es hat keinerlei praktische Bedeutung. Oder Napoleon?
Exakt, Sir. Es sei denn, jemand kommt auf die Idee, die Photonenschreie todkranker Zellen zu isolieren und sie millionenfach verstärkt über einen Mikrosender auszustrahlen, sodass sich die Zellen des Opfers wie bei einer Infektion benehmen, obwohl es überhaupt keine gibt. Selbst wenn sie den Erreger schwächen könnten, bekämpfen sie ihn nicht, weil es ihn nicht gibt.
Der Patient stirbt.
Das klingt nach einer ziemlich irren Science-Fiction-Story.
Ich kann es Ihnen vorführen. Gestern noch stieß dieser Quarz im Schutz des eigentlich nur als Schmuck gedachten Lichteffekts den Schrei todkranker Leberzellen aus. Keine Sorge. Ich habe den Sender abgeschaltet. Aber ich kann ihn natürlich wieder anstellen.
Machen Sie keinen Fehler, Tiny.
Ich bin sicher, dass Pendergast mithilfe der Biologen die Photonenschreie isoliert, die Sender konstruiert und in die Purple Hearts eingebaut hat. Aus eigenem Antrieb oder im Auftrag? In wessen Auftrag? Was haben Sie den beiden dafür versprochen, Vance?
Ich?
Ja, Sie. Sie sind der Mörder.
Und das sagen Sie mir jetzt so, Tiny. Wir sind hier allein. Warum haben Sie mich nicht der Polizei ausgeliefert?
Nun, erstens, ich würde nicht sagen, dass wir alleine sind, solange Napoleon in meiner Nähe ist.
Ha! Verbindlichsten Dank, Sir.
Und zweitens, wären Sie bereits verhaftet, Vance, hätte ich wohl kaum eine Chance, noch etwas über Ihre Motive zu erfahren. Und drittens...
Wenn ich nun einfach aufstehe und gehe.
Versuchen Sie es, Vance. Oder versuchen Sie es lieber nicht.
Der Tee, Tiny?
Der Sessel, Vance. Der hat da so eine Mechanik. Also, falls Sie Anstalten machen, sich zu erheben, dann müssten die Armlehnen...
Ja. Und drittens... Drittens haben Sie womöglich irgendwo griffbereit eine Pistole liegen.
Drittens habe ich nachher vielleicht einen Vorschlag für Sie.
Wie hast du es rausgekriegt, Tiny?
McNamara war entschieden zu eifrig, mich davon zu überzeugen, dass es keine Morde waren. Als Polizeichef der IPPI hätte er die Gelegenheit, mit einem Kollegen zu sprechen, dazu nutzen müssen, alle Möglichkeiten eines Verbrechens zu diskutieren.
Und er hat es nicht einmal versucht?
Timothy konnte kaum glauben, dass die blecherne Stimme der Frau gehören sollte, die wenige Stunden zuvor sein Apartment im Nebraska verlassen hatte. Aber wenn Anne und er sich nicht leibhaftig sehen konnten, blieb ihnen aus Sicherheitsgründen nichts anderes übrig, als die Quasar-Verbindung in Timothys Mausoleum zu nutzen.
Zu unserem ersten Gespräch hat McNamara mir einige Kristalle mitgebracht, angeblich mit den bisherigen Untersuchungsergebnissen. Aber die simpelsten Sachen fehlten, zum Beispiel die Aufstellung der Effekten, die die drei Opfer zum Zeitpunkt ihres Todes bei sich hatten.
Vielleicht ist er einfach nur ein miserabler Polizist?
Ich glaube, er hatte diese Aufstellung unterschlagen, weil ich sonst viel schneller auf das Mordinstrument gestoßen wäre. Was auch immer die Fälle Banisher, Temple und Goodman unterscheidet, alle drei trugen sie ein Purple Heart.
Er hatte gar nicht davon anzufangen brauchen. Der große Bruder spürte längst, dass Timothy alles andere als wohl dabei war, sich als Richter aufzuspielen. Entsprechend erbittert diskutierten sie die Schuldfrage, ohne zu einem halbwegs befriedigenden Schluss zu gelangen. Am Ende gaben Smileys Nachforschungen, als sie endlich eintrafen, den Ausschlag.
Die Agenten der National schwärmen durch das ganze Land und suchen nach Ausnahmetalenten, die für das Unternehmen interessant sein könnten.
Ja, die lassen sich ja nicht aus freien Stücken auf die Bude ein.
Irgendein Vorwand findet sich immer, irgendeine aufmüpfige Äußerung kann man jedem in die Schuhe schieben.
Smiley, wem sagst du das?
Und ein Gericht, das den dann entsprechend verknackt, findet sich auch immer.
Das ist also der Grund, weshalb ein Mann wie Pendergast bereit ist, die Purple Hearts zu bauen.
Und weißt du auch, weshalb die Dinger nicht in Serie gehen?
Weil die National der größte Rauschgiftproduzent ist und sich nicht selbst den Markt kaputt machen will? Spätestens als ich die Superkartoffeln in den Treibhäusern der IPPI gesehen habe, da war mir klar, womit die ihr Geld machen. Weißt du, was man aus den Alkaloiden alles herstellen kann?
Und für diese ganze Scheiße brauchen sie auch die Kinder aus den Public Dope Free Schools. Arbeitskräfte, die nicht schon als Kind drogenabhängig waren. Sonst sind die nämlich für die Drecksgeschäfte der National einfach nicht mehr zu gebrauchen.
Das ist es also, was Dumont hinter seiner noblen Fassade treibt.
Genau.
Sie nennen mich einen Mörder? Tiny, weil ich ein Schwein wie Dumont zur Hölle schicken will.
Ja, und Sie wollen, dass ich Sie einen Henker nenne, Vance? Dann frage ich Sie nach Ihrem Auftraggeber.
Wenn ich Dumont seine gerechten Strafe zuführe.
So wie Goodman, Temple, Banisher.
Oh, die hatten es nicht weniger verdient.
Und schließlich mussten Sie Ihr erfinderisches Mordinstrument ja vorher mal ausprobieren, nicht wahr? Sie haben mir noch einen Hinweis gegeben, Vance. Als Sie von der Party erzählten, auf der Sie Dumont kennenlernten, erinnern Sie sich?
Ja, schon.
Sie sagten, Ihre Mutter sei weit mehr als Sie selbst auf das goldblau-silberne Band stolz gewesen. Ja. Nur sind das nicht die Farben der Militärakademie von Princeton, sondern die der Spezialschule in Silver Springs.
Tiny.
Und welcher Zufall, die Datei der CIA, in der unter anderem die Idee mit dem Photonenschrei gespeichert ist, die befindet sich genau dort, in Silver Springs.
Ja.
Wollen Sie mir nicht alles erzählen, Vance?
Selbst wenn ich es wollte. Ich kann es nicht.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass noch nie ein Absolvent von Silver Springs aus dem aktiven Dienst ausscheiden durfte, um einen privaten Job in der Industrie anzunehmen.
Stimmt. Wir verpflichten uns auf Lebenszeit. Wir schwören, dass wir bei Strafe unseres Lebens jeden Befehl ausführen werden. Immer und überall.
Und wer hat Ihnen den Befehl gegeben, Dumont zu töten? Was steckt dahinter? Militärisches Interesse oder wollte nur einer ihrer Chefs einem Freund bei der Konkurrenz der National einen Dienst erweisen?
Ich weiß nicht warum. Stonehenge hat mir den Befehl gegeben. Admiral Stonehenge.
Dumont wird es vielleicht wissen. Gehen Sie zu ihm und beichten Sie ihm alles. Er hat auch seine Beziehung zu den Militärs. Vielleicht kann er helfen, damit Sie nicht wegen Befehlsverweigerung vor Gericht kommen.
Damit er mich dann jederzeit mit der Drohung erpressen kann, mich zurück zum Militär zu schicken, falls ich bei irgendeiner seiner Schandtaten nicht mehr mitmachen will.
Dann gibt es nur noch einen Platz für Sie. Im Underground. Na. Dort wird man dankbar sein für das, was Sie über die Arbeit bei der National zu berichten haben. Und über das ganze Elend der Militär dazu.
Underground? Sie meinen, weg von allem, was bisher mein Leben war?
Ja.
Für immer?
Ja, ja, Vance. Genau das heißt es.
Etwas wissen Sie anscheinend noch nicht. Mhm. Dort in Silver Springs bekommt man nicht nur eine Gehirnwäsche verpasst. Es wird einem etwas eingepflanzt. Eine Sonde. Hier. Unter meinen Haaren. Sie können den Knopf mit den Fingern spüren. Ich bin ein ferngesteuerter, menschlicher Roboter, Tiny. Den als Verräter oder auch bloß Versager nur eines erwartet. Der Sondenschock. So. Und nun holen Sie Ihre Pistole raus und drücken sie ab. Und wenn Sie nicht den Mut dazu haben, überlassen Sie mir die Waffe für einen Augenblick.
Ich fürchte, es ist Ihnen ernst, Vance. Und das ist schlimm genug. Meinen Revolver gebe ich Ihnen lieber nicht. Aber ich habe hier etwas, mit dem ich für derartige Notlagen vorgesorgt habe. Diese Pille.
Danke, Tani.
In den Mund stecken müssen Sie sie selbst, Vance. Und ich muss eine Videoaufnahme davon machen, so wie vorher von Ihrem Geständnis.
Wo soll ich anfangen?
Der Photonenschrei. Timothy Truckles siebenter Fall. Von Gerd Prokop. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es spielten Timothy Truckle, Matthias Matschke, Napoleon, Jens Wawritschek, Großer Bruder, Valerie Ceplanova, Smiley Hepburn, Aljoscha Stadelmann, Vance McNamara, Andrei Schimanski, Oliver Dumont, Sebastian Blomberg, Maud Dumont, Susanne Barth, Dr. Hankshaw, Nicoline Schubert, Pendergast, Lutz Hader. Als Erzähler Bernhard Schütz. Dramaturgie Stefan Karnis. Musik Martin Hornung. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Hanna Bickhoff. Regie Wolfgang Sesko. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.
Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.